Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Im Rheinenergiestadion in Köln fand am Samstag das DEL Winter Game statt. Unter freiem Himmel mit der Mutter aller Derbys, dem ewig jungen Duell zwischen den Kölner Haien und der DEG. Einem 3:2-Sieg nach Overtime der Gäste, dem Ex-Kölner Philipp Gogulla als Matchwinner, strittigen Szenen inklusive Videobeweis und 47.011 Zuschauern. Und darunter Sven Metzger von Eiszeit FM, unser Reporter, der mit mir jetzt zusammen über dieses Winter Game sprechen wird. Hallo Sven.
Hallo Malte, schönen guten Tag.
Ja, mit dir blicken wir jetzt noch mal ein bisschen zurück auf dieses Spiel. Ich hatte das Ergebnis ja eben schon mal vorweggenommen. Ein 3:2-Sieg nach Overtime am Ende für die Gäste, am Ende für die DEG. Lass uns, wie wir das hier bei meinsportpodcast.de ja halten, zunächst den Sport in den Mittelpunkt stellen. Aus drumherum besprechen wir natürlich auch noch, aber der Sport hat das erste Wort, Sven. Dieses Spiel 3:2, ein Sieg, der ja letztlich durch Philipp Gogulla, den Ex-Kölner, zustande kam. Wie wurde denn der überhaupt begrüßt in Köln?
Also er wurde mit Riesenpfiffen von den Kölner Fans begrüßt. Auch schon als die Mannschaftsaufstellung der Düsseldorfer vorgelesen wurde, gab es dann nochmal eine extra Portion. Er ist ja im Unfrieden von Köln gegangen, war dort, er selbst sagt, er war 14 Jahre da, was nicht stimmt, er war 13 Jahre da und war ein Jahr in Nordamerika. Also der hat sich da schon sehr, sehr über seine beiden Tore gestern gefreut. Das konnte man schon hören und auch merken. Also den haben sie schon mit extremen Pfiffen begrüßt. Und man muss eben auch dazu sagen, für Düsseldorf ist das ein Top-Transfer. Dass er natürlich zum rheinischen Rivalen ging, zeigt ja auch nochmal seine Haltung zu Köln mittlerweile. Also es gibt ja so Vereine, wie soll ich sagen, wenn du nach 14 Jahren Schalke gehst, ja auch nicht zum BVB. Also ist eher schwer vorstellbar, ohne nochmal einen Wechsel dazwischen. Und er ging eben zur DEG und ist da jetzt Topscorer, also hat den roten Helm des Topscorers auf, ist einer der besten Spieler momentan in der DEL, hat einen riesen Anteil daran, dass die DEG auf Platz 3 steht. Und das hat sich eben auch gestern gezeigt. Er hat ja auch, das erste Tor war ja, da war ja keine Minute gespielt. Man war noch so am Adaptieren, was die Sichtverhältnisse angeht, auf dieses Outdoor-Game, auf dieses Spielfeld. Und schon war die DEG in Führung und dass natürlich Gogulla 2 Tore gemacht hat, war so ein bisschen die Story des Spiels. Die ging aber hinten raus dann ein Stück weit verloren, weil die Düsseldorfer das Spiel dann doch noch hergaben, die in den 60 Minuten zum Unentschieden hergaben, nennen wir es so.
Lass uns zunächst nochmal bei Gogulla und seinen Toren bleiben. Du hast natürlich hinten raus auch in der Interviewzone Interviews eingefangen. Wir hören mal Philipp Gogulla zum Tor und zu seinem Jubel.
Eins muss ja klar festhalten, ich war 14 Jahre hier und das Ende war nicht schön. Ist abgehakt, wie gesagt, habe ich schon 1000 Mal jetzt gesagt gehabt. Und ist ja klar, dass man sich persönlich dann freut, wenn man gegen den Ex-Verein trifft. Und dementsprechend war es super für uns heute, für die DEG, dass wir heute 2 Punkte in Köln gewonnen haben.
Also letztlich auch dann persönlich so ein bisschen Genugtuung. Das höre ich dann da schon raus, weil wenn wir es vom Fußball kennen, wenn jemand bei einem Verein dann eben lange war, dann jubelt er nicht oder macht dann eben nur einen sehr verhaltenen Jubel. Bei Gogulla sah das ein bisschen anders aus, aber das hängt sicherlich auch mit dem Unfrieden zusammen.
Nee, er macht da überhaupt keinen Hehl draus, dass das eine besondere Genugtuung für ihn war. Also das war schon was man sehr, sehr selten von Sportlern in der Form hört, die sich ja dann doch häufig in solche Worthülsen reinbegeben und solche zentralen, kein besonderes Spiel mehr und tralala und Bedeutung verloren, Spiel wie jedes andere, was man da so hört. Also Gogulla hat auch, wenn man sein Strahlen gesehen hätte, als es um die Tore ging, also man kann das ja im Radio schlecht einfangen, aber ich kann erzählen, er hat sehr, sehr gestrahlt, als er darüber sprach. Und das ist für ihn schon noch eine ganz besondere Genugtuung gewesen, da gestern 2 Tore zu machen.
Die DEG hatte ja vorgelegt, hatte das erste Drittel mit 1:0 gewonnen, das zweite Drittel auch mit 1:0, also führte nach 2 Dritteln mit 2:0. Die Kölner kamen erst im dritten Drittel dann wieder zurück. Fabio Vohl von den Haien fasst mal aus Sicht der Kölner das Spiel zusammen.
Die ersten 40 Minuten, zu wenig Kampfgeiz, zu wenig Ehrgeiz, zu wenig 1 gegen 1 gewonnen. Aber ich glaube, der Peter hat die richtigen Worte nach 40 Minuten gefasst. Und ja, wir sind, glaube ich, im letzten Drittel haben wir gezeigt, was wir eigentlich können. Haben gekämpft, haben gefightet, haben 2 Tore gemacht. Und das ist auch nicht einfach, wenn du 2-0 hinten bist. Und Mannschaft wie Düsseldorf, die stehen nicht umsonst da oben drin. Und somit den Punkt gerettet.
Wie ist das aus deiner Sicht zu erklären, Sven, dass die Einstellung in so einem Spiel, einmal, weil es das Wintergame ist, nicht da ist und zum anderen, weil es ja auch wirklich ein Derby ist und von daher unheimlich viel Prestige auch einfach auf dem Eis ist?
ist ganz schwierig zu erklären. Wobei man sagen muss, das erste Drittel bei einem Wintergame ist immer so ein bisschen abtasten. Man versucht reinzukommen, man versucht zu schauen, welche Checks kann man fahren, wie kann man sie fahren. Jetzt kam noch eine durchsichtige Bande dazu über weite Strecken, die für die Spieler ungewohnt war. Das war nicht einfach, aber man muss auch einfach mal ganz klar sagen, die DEG war die bessere Mannschaft und von den Ligaspielen, die ich von beiden Teams gesehen habe, ist die DEG einfach auch die bessere Mannschaft. Also sie spielt ein klar strukturierteres Eishockey, hat das bessere Powerplay vor allem. Also das Kölner Powerplay gestern war eine mittlere Katastrophe, was sie da abgeliefert haben. Insgesamt war es ein Spiel, wo die Kölner, ja, ich sag mal so mit 7, 8 guten Minuten einen Punkt mitgenommen haben. Und das zeigt vielleicht auch, warum sie da oben stehen momentan. Also es war ja das Spiel Dritter gegen Vierter. Vor dem Wochenende, dadurch, dass die Augsburger gewonnen haben, ist Köln sozusagen auf 5 zurück, aber das war kein gutes Spiel der Kölner und eine Erklärung dafür, vielleicht Übermotivation, vielleicht auch das frühe 0-1, was ein bisschen Stecker gezogen hat, aber man muss einfach auch sagen, es war kein Spiel der Großchancen. Ich hatte im zweiten Drittel, also gerade was die Kölner anging, ich habe nochmal nachgeschaut in meinen Notizen, ich hatte von den Kölnern genau eine Torchance auf dem Zettel im zweiten Drittel. Und wenn du 0-1 bzw. 0-2 hinten liegst und deine einzige Chance findet 6 Sekunden vor Drittelende statt durch Jones, dann ist das viel, viel zu wenig. Und wenn du ein Outdoor-Game hast, wo auch die Fans sehr euphorisch sind und vollkommen da sind und dann nach 40 Minuten nach Ende des zweiten Drittels auf einmal aus dem Fanblock Gesänge ertönen und die waren nicht leise, sondern es waren viele, die da gesungen haben, wir wollen euch kämpfen sehen. Also mehr den Tritt in den Hintern kannst du von Fans eigentlich nicht bekommen und vom Publikum nicht bekommen als Zeichen. Und das war von Kölner Seite einfach nicht gut. Jetzt muss ich aber kurz noch den Satz hinzufügen. Ich habe mit einigen Kölnern gesprochen, so in der Drittelpause, und sage, Leute, das sieht ja grauenhaft aus, was ihr da aufs Eis spielt. Und dann sagen die zu mir, ja, wir spielen immer so. Und warum wir Vierter sind, wissen wir eigentlich selbst nicht so genau. Und das ist dann, ja, es lässt einen etwas ratlos zurück. Mhm.
Trotzdem gab es einen Tritt in den Hintern, dann nicht nur vom Publikum, von den Rängen in akustischer Form, sondern offensichtlich, das wurde ja eben auch von Fabio Vohl angesprochen, vom Trainer, von Peter Dreiseitel in der Drittelpause.
Ja, also das kannst du dir als Trainer natürlich nicht bieten lassen, was da als Leistung auf dem Eis war. Ich habe bei mir in den Notizen geschrieben, nach dem 2-1 und als dann so die Stimmung zurückkam, die Kölner haben zu Beginn des letzten Drittels einen Anschlusstreffer gemacht, wirklich einen großen Buchstaben bei mir stehen, endlich Derby. Also endlich hattest du das Gefühl, es spielen zwei Teams mit. Bis dahin war es eine Demonstration der Düsseldorfer, die nicht wirklich geglänzt haben. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie die Kölner aus dem Stadion geschossen hätten, was Torchancen anging, aber einfach was die spielerische Qualität anging, was das Schlittschuhlaufen anging, waren die eine ganz andere Klasse, muss man einfach sagen, über die ersten 40 Minuten. Und ich glaube schon, dass da ein Trainer auch mal sehr, sehr deutlich werden kann und sehr, sehr, ich nenne es, wie es Pavel Groß dann immer nennt, in Mannheim sehr intensiv mit seinem Team reden kann und sehr deutlich mit seinem Team reden kann. Und da bin ich mir sicher, dass das gestern dann der Fall war. Aber ich gehe eigentlich auch davon aus, dass Peter Dreiseitel schon in der ersten Drittelpause seinem Team sehr deutlich gemacht hat, dass das ein Auftritt ist, der dem Spiel und der Atmosphäre und all den Erwartungen, die auch an das Team da sind, überhaupt nicht gerecht wird.
Der Anschlusstreffer der Kölner fiel dann in der 45. Minute und der Ausgleich, der fiel dann in der 59. Minute dazwischen. Da gab es aber dann auch noch ein paar Aufreger, unter anderem ein Tor der Düsseldorfer, das nicht gegeben wurde.
Ja, es gab ein 2-auf-1-Konter der Düsseldorfer. Laub spielt die Scheibe rein, Strodel verlängert Richtung Tor. Die Scheibe prallt von Weslau an den Bein des Kölner Verteidigers und von dort rollt sie Richtung Tor. Und jetzt rutschen die aber alle irgendwie Richtung Tor rein und irgendwann ist das Tor verschoben. Und du siehst es natürlich nicht im Stadion, sondern es geht jetzt vom Videobild aus und die Scheibe ist dann hinter der Linie und die Frage ist zu klären, die Schiedsrichter pfeifen ab, zeigen auf dem Feld kein Tor, gehen zum Videobeweis. Und es war kein absichtliches Torverschieben. Die Frage ist also, die Scheibe war klar hinter der Linie, das ist unstrittig. Die Frage ist, geht die Scheibe vom Tor weg, als das Tor verschoben wird, dann kann man abbrechen. Oder geht die Scheibe Richtung Tor, als das Tor verschoben wird, dann muss man die Aktion noch bewerten. Also wenn die Scheibe Richtung Tor geht, das Tor wird unabsichtlich verschoben, in dem Moment vom Angreifer, Dann muss man schauen, war die hinter der Linie? Und wenn sie dann hinter der Linie war, ist es ein Tor. Und darum ging die Entscheidung. Also es geht daran entlang, geht die Scheibe Richtung Tor, da geht sie vom Tor weg, in dem Moment, wo das Tor verschoben wird.
Das hat die Schiedsrichter
zu beurteilen.
Genau, und der Schiedsrichter Daniel Piracek, der hat hinterher ja auch bei dir in der Mixzone mit den Kollegen zusammen Rede und Antwort gestanden und hat die ganze Szene letztlich so gesehen.
Kein gutes Tor. Das Tor ist verschoben, aber wenn... Genau, das Tor war verschoben und die Scheibe prallt zurück und geht dann, die Scheibe geht definitiv über die Linie, aber die Situation ist mit dem, dass das Tor verschoben war, vorbei. Nee, das Tor war schon vorher verschoben, definitiv. Ja.
So hat es der Schiedsrichter gesehen.
Und er hat das eindeutig, also ich finde, das ist sehr eindeutig, wenn man sich das Video anschaut. Mich haben gestern auch noch Leute angeschrieben dahin, von wegen, das war doch ein reguläres Tor. Die wissen um die Argumentation des Schiedsrichters waren und es war ein reguläres Tor. Also die Scheibe ging Richtung Tor, als das Tor verschoben wurde. Das kann man also für mich ist das nach Ansicht der Videobilder sehr, sehr klar. Jetzt kommt hinzu, dass es noch einen Videoreferee gab, mit dem die Schiedsrichter per Headset verbunden waren, der im Ü-Wagen saß. Der also nicht im Stadion war, dass man noch ein anderes Blickfeld hatte, weil man muss ja sagen, die klassischen Kameras, die man so aus DEL-Hallen kennt, sprich die direkt über dem Tor hängt und die klassische Hintertorkamera gab es ja gestern nicht. Das heißt, sie hatten ein anderes Kameramaterial zur Verfügung als sonst, aber jede Menge Kameras waren ja da im Stadion. Magenta Sport hat das ja mit sehr, sehr großem Aufwand übertragen. Für mich war es ein reguläres Tor und nach Ansicht der Bilder ein reguläres Tor. Im Stadion hätte ich es nicht beurteilen können. Aber es war für mich ein reguläres Tor. Und das Erstaunliche ist, dass der Schiedsrichter, einer der beiden Hauptschiedsrichter, nach Ansicht der Videobilder zu dieser Stellungnahme kommt, die aus meiner Ansicht eine falsche Stellungnahme ist. Und das ist sehr skurril. Also ich habe da auch keine Antwort drauf, keine Erklärung für. Ich kann es mir nicht irgendwie erklären.
Dann hören wir nochmal Niki Mond von der DEG zu den strittigen Szenen.
Das Kölner Tor hätte ich auch gegeben. Unser Tor, muss ich sagen, wahrscheinlich wurde auf dem Video, es gab auch keine Übertorkamera, konnte man wahrscheinlich nicht eindeutig das Gegenteil sehen, weil ich glaube, man hätte es auch geben können.
Also sagt der DEG-Kollege dann auch, aber gut, der ist jetzt auch ein bisschen voreingenommen natürlich. Er hat noch eine zweite Szene angesprochen, ein Tor der Kölner Haie, nämlich das zum 2:2 Ausgleich, wo auch der Videobeweis nochmal wieder konsultiert wurde. Und auch da hat Daniel Piracek etwas zu gesagt, der Schiedsrichter.
Wir haben beim Haie-Tor, beim 2:2 Ausgleich, wegen Torhüter-Interference, also Behinderung nachgeschaut, aber wir haben keinen relevanten Kontakt feststellen können.
Tor zählte also 2:2, damit kurz vor Ende hergestellt. Wie hast du die Szene gesehen?
Das war ein klares Tor. Also da gab es eine Regeländerung vor der Saison, die heißt, wenn du den Torhüter nicht behinderst, also Sichtfeld, Körperkontakt, was auch immer in seiner Aktion hast, dann kann der Stürmer im Torraum stehen. Und das war da der Fall. Schütz fängt die Scheibe, die hochkommt, runter, legt sie sich hin, macht sie rein, steht zwar im Torraum, aber das spielt keine Rolle. Aber das 2:2, sagt ja auch Niki Mond, war ein reguläres Tor, also überhaupt keine Diskussion.
Also von daher ging es dann tatsächlich in die Overtime und da ging es ja dann auch nochmal hoch her, denn da gab es ja auch nochmal eine Szene, wo die DEG, ja, beziehungsweise wo die Kölner dann auch durchaus das Tor hätten erzielen können, aber da hat sich Matthias Niederberger letztlich auch auszeichnen können. Wir hören mal rein.
Ich habe versucht, da so ein bisschen in der Mitte zu spielen, weil ich wusste nicht, vielleicht spielt er noch den Pass rüber und vielleicht hat ihn das so ein bisschen verunsichert und deswegen hat er den kurze Seite vorbeigeschoben. Da war ich relativ glücklich drüber, weil im Prinzip im Gegenzug haben wir das Tor geschossen.
Es ging um eine Szene kurz vor Schluss, wo Sebastian Uvira, der Kölner, fast das 3:2 auf dem Schläger hätte.
Ja, es war ein 2:0 Aufkonter der Kölner, den Uvira in dem Moment einfach schlecht ausspielt. Also sie laufen zu zweit allein auf Niederberger zu. Man muss ja sagen, für alle, die es nicht wissen, Overtime in der DL, diese 5 Minuten, wird 3 gegen 3 Feldspieler nur gespielt, also nicht 5 gegen 5. In der normalen Stärke oder 4 gegen 4, wie bis vor 2 Jahren, sondern mittlerweile mit 3 gegen 3. Das Ziel ist einfach, das Eis offener zu machen, zu mehr Torchancen zu kommen, weil es natürlich hin und her gehen kann. Und das war dann so ein klassischer Fall. Köln hat eine 2:0 Situation. Uvira schließt allein ab, schließt nicht gut ab. Düsseldorf erobert hinterm Tor die Scheibe. Uvira fährt zum Wechsel. Die Kölner verpatzen den Wechsel in dem Moment, weil Düsseldorf eine 2:1 Situation. Dann kriegt im Gegenzug, es kommt ein langer Pass von hinten raus. Und Düsseldorf fährt 2:1 auf Weslau zu und Henrien schließt ab und macht dann das Siegtor. Also in einer Szene, eigentlich, das waren vielleicht 10 Sekunden. alles drin, was so eine Overtime bei 3 gegen 3 ausmachen kann. Und das war natürlich dann der Siegtreffer für Düsseldorf. Der hochverdiente Siegtreffer, muss man auch sagen.
Der hochverdiente Siegtreffer, der diesen doppelten Punktgewinn dann am Ende absicherte. Aber nicht nur Philipp Gugula fand, dass es letztlich vielleicht auch ein verlorener Punkt war, ob der Vorgeschichte.
Ja, absolut ärgerlich. Ich glaube, wir haben 40 Minuten, wenn man das mal ganz ehrlich betrachtet, weil wir die klar überlegene Mannschaft, auch die bessere Mannschaft, wir treffen noch zweimal die Latte. Aber man muss sich ganz klar auch selber ein bisschen zuschreiben, dass wir in den letzten 20 Minuten nicht mehr viel gemacht haben. Köln ist zurückgekommen. Und es war letztendlich natürlich froh, dass wir 2 Punkte geholt haben. Aber wenn man ehrlich ist, war es auch letztendlich auch ein Verlorener.
Und dem schloss sich der sportliche Leiter Digi Mond dann auch an.
Ja gut, unterm Strich haben wir 2 Punkte geholt und das Spiel gewonnen. Das ist schön. Nach dem Spielverlauf ist es natürlich ärgerlich, dass wir nicht 3 Punkte holen konnten, weil ich denke, wir waren schon spielbestimmt und hätten uns, also hat nicht viel gefehlt, dass wir 3 Punkte holen. Deswegen ist es auch ein bisschen ärgerlich.
Die Düsseldorfer also mit den 2 Punkten nicht ganz zufrieden, die Kölner mit dem 1 Punkt auch nicht. Fabio Pfohl, der bringt das auch nochmal auf den Punkt.
Jeder weiß, was ein Derby bedeutet, jeder weiß, was das Spiel da draußen bedeutet hat. Wir wollten es unbedingt für die Fans, für die Stadt Köln, für uns. War unser großes Ziel, 3 Punkte mitzunehmen oder wenigstens einen Sieg mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob das Nervosität war. Wir haben einfach nicht das gespielt, was wir vorhatten und das, was wir auf dem Schirm hatten. Und so geht es am Ende mit 1 Punkt nach Hause und Düsseldorf 2.
Klingt so ein bisschen, Sven, als wenn alle irgendwie so ein bisschen frustriert waren.
Ja, dem Spielverlauf nach auch vollkommen verständlich, weil die Düsseldorfer müssen einfach die 3 Punkte mitnehmen. Sie führen bis 1,55 vor Schluss mit 2-1, lösen dann diese Situation nicht gut. Köln zieht den Torhüter und dann ist es eben 6 gegen 5 Feldspieler und die Situation spielen die Düsseldorfer nicht gut aus. Lassen Schützer vom Tor ziemlich heftig schalten und walten. Also der hat da schon kräftig Betrieb gemacht und macht dann eben den Ausgleich. Und sie waren einfach viel zu überlegen vorher und haben sich dann, weiß nicht, zu sicher gefühlt einlullen lassen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite musst du ja fast froh sein aus Sicht der DEG, dass du 2 Punkte mitnimmst, weil Uvira, diese 2-0-Situation, die muss natürlich das Tor sein in dem Moment. Und wenn die Kölner das Ding gewinnen, dann ist es wirklich Spiel auf den Kopf gestellt, Spielverlauf auf den Kopf gestellt, weite Strecken auf den Kopf gestellt. Und dann reden wir hier ganz massiv natürlich über Moral und was das im Eishockey alles möglich ist und was in so einem Stadion dann nochmal möglich ist, wenn das Publikum da ist. Aber diese 2-1-Regelung, was die Punkte angeht für Düsseldorf, ist schon okay.
Und einer von der Düsseldorfer EG, den du gesprochen hast, der war dann auch sehr glücklich letztlich über das gesamte Event in Köln, Matthias Niederberger, nämlich der Keeper.
Es war unglaublich, die Stimmung war klasse, es war ein richtiges Event. Ich glaube, die Fans und alle Besucher hatten einen sehr schönen Tag und für uns war das was ganz Besonderes. Ja. Es war so wichtig, dass wir noch gewinnen oder dass wir gewinnen konnten, weil das ist so ein richtiges i-Tüpfelchen. Ja. Solche Spiele sind wirklich was Besonderes, weil teilweise spielt man sowas nur einmal im Jahr oder überhaupt nicht. Ja, deswegen fühle ich mich heute sehr privilegiert und bin einfach sehr glücklich und konnte es richtig genießen.
Also die Bedeutung für ihn was ganz Besonderes, für die Zuschauer hat er gesagt, sicherlich auch ein tolles Event. Wie war es denn rund um dieses Spiel? Was war positiv, was war negativ? Das klären wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de mit unserem Reporter vor Ort, mit Sven Metzger.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de mit dem Sportplatz und unserem Rückblick auf das Wintergame der DEL. Sven Metzger, unser Eishockey-Experte, ist bei mir und mit dem blicke ich zurück auf dieses Event. Sven, wie war es denn rund um dieses Spiel?
Also das Spiel war für die Zuschauer mit Sicherheit eine tolle Veranstaltung. Jetzt muss man sagen, Outdoor-Games sind selten richtig, richtig gute Eishockeyspiele und das gestern war mit Sicherheit kein Spiel, wenn es in der Halle stattgefunden hätte, über das man noch lange reden würde. Dafür war das Spiel einfach nicht gut genug von beiden Teams. Also Standardnachrichten, die während des Spiels eintrudelten, boah, ist das ein schlechtes Spiel. Ist aber relativ egal, weil es einfach sehr besonders war. Es gab riesen Choreos, wie man sie beim Eishockey sonst nie sieht in den Hallen natürlich. Es war ein Event durch und durch, mit Musik vorher, mit Spielen im Rahmenprogramm, mit einem Römerdorf, das angekündigt war auf dem Vorfeld, was, ich weiß nicht, ob es dem Wetter geschuldet war, aber was deutlich kleiner ausfiel als erwartet. Aber es war natürlich vor allem sowas, wo man in Jahren noch erzählt, dass man dabei war wahrscheinlich. Matthias Niederberger stand vor uns und hat gestrahlt wie ein Kind unterm Weihnachtsbaum. Also auch Daniel Piracek, der Schiedsrichter, den habe ich gefragt, wie es für ihn denn war. Und er meinte, Wahnsinn, er könnte sowas jede Woche haben. Es war was großartig für ihn. Man merkt schon, dass das für die Beteiligten ein ganz, ganz besonderes Erlebnis war und auch eine Ehre war, dabei zu sein. Also auch die Trainer haben als erstes in ihrem Statement bei der Pressekonferenz sich bei allen bedankt, die das möglich gemacht haben, diesen Tag möglich gemacht haben, die ihnen möglich gemacht haben, Teil dessen zu sein. Und das zeigt dann schon nochmal, was das für eine Bedeutung hatte. Es gab Sachen, die ich nicht so schön fand, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu.
Kommen wir gleich noch zu. Erstmal hören wir den DEL-Boss Gernot Trippke. Der wurde nämlich auch gefragt von Sven und seinen Kollegen in der Mixzone, wann ist denn so ein Wintergame überhaupt ein richtiger Erfolg? Und Gernot Trippke sagte das.
Die Atmosphäre ist einfach wichtig und dass alle hier rausgehen und gesagt haben, Mensch, wir haben was erlebt und haben einen schönen Nachmittag verbracht und gesehen. Und natürlich auch, glaube ich, viele dabei sind, die halt eben nicht immer zu den Spielen gehen und die Eishockey wieder ein Stück weiter transportieren. Und da haben wir viele Dinge im letzten Jahr gehabt. Wir haben die Olympischen Spiele gehabt mit der Nationalmannschaft, die überregional waren. Wir haben jetzt Red Bull München, die ins Champions League Halbfinale kommen, was halt auch dann überregional Schlagzeilen macht und in den Medien ist. Und das ist halt das Wichtige, was wir brauchen für Eishockey. An den Standorten sind wir stark, aber dass wir natürlich das normale Sportpublikum und das deutschlandweite Publikum kriegen, und da sind so Events halt perfekt.
Hat da das Wintergame, du sagst es ja sportlich nicht so ganz toll, aber hat da das Wintergame zu beigetragen, dass Eishockey bekannter, beliebter und ja für Sponsoren und Fans noch interessanter wird?
Es ist natürlich ein großer Leuchtturm im deutschen Eishockey mittlerweile, und das, was alles überstrahlt und wahrscheinlich noch in 10 Jahren überstrahlen wird, ist natürlich die Olympiasilbermedaille, wo morgens um 5, keine Ahnung wie viele Millionen, waren es 8 oder was, sich ja, diese Spiele 8, angeschaut ja. haben gegen Russland, sonntags morgens um 5. Das wird immer alles überstrahlen, aber für die DEG ist es wichtig, solche Leuchtpunkte zu setzen und die auch so als, wir hatten es ja Freitag davon, dass ich es gut finde, dass es alle 2 Jahre stattfindet, damit es was Exklusives hat, damit es nicht in so eine Beliebigkeit abrutscht. Mhm. Und das hat schon gestern sehr, sehr gut funktioniert. Also 47.000 Zuschauer bei einem Eishockeyspiel, das spricht natürlich einfach für sich und ist ein klares Signal, dass das Wintergame angenommen wird.
Sven, bei all diesen positiven Dingen, die da jetzt auch genannt wurden, gab es doch sicher auch negative Begleitumstände. Du hattest vorhin schon mal angedeutet, dass du da noch ein, zwei sicherlich in petto hättest.
Ja, also was ich wirklich nicht schön fand, und das hat mir echt leid getan, es gab im Rahmenprogramm ein Legendenspiel, es gab ein Spiel im Para-Hockey, da war die Nationalmannschaft auf dem Eis, und es gab ein Junioren-Nachwuchsspiel, und das lief irgendwie so nebenbei mit. Also man hatte da überhaupt keinen Fokus drauf. Es wurde parallel, Florian König von RTL war als Moderator im Stadion eingesetzt. Man redete einfach so mit Gästen oder Rings-Spiele die ganze Zeit, wahlweise. Das waren so die 2 Sachen, die parallel liefen. Und wenn man sagt, man will Eishockey präsentieren, dann hätte ich mir gewünscht, dass man den Fokus auch auf den Sport legt, wenn auf dem Eis was stattfindet und den Zuschauern das näher bringt und das mit einem höheren Fokus versieht. Auch die Band war irgendwie sehr, sehr versteckt im Stadion. Also es kam raus, die Band, also Brinks spielte, und meine Frage war, wo stehen die denn? Und die waren irgendwie in der Ecke versteckt und man sah sie kaum. Das waren so Sachen. Dann die Merchandise-Stände hätte man aus meiner Sicht besser präsentieren können, als man es getan hat. Das waren sehr, sehr kleine, ja, auch nicht so leicht zu findende Stände, weil normal der klassische Eishockey-Fan nimmt sich dann doch einen Puck mit bei so einem Spiel, den es dann speziell gibt. Dass auf dem Stadionvorfeld die Zelte, das angekündigte Römerzeltdorf, eher klein und bescheiden ausfiel, hatte ich ja erwähnt, wobei bei dem Wetter und dem Regen, ich glaube, da ist den Veranstaltern schon ein Strich durch die Rechnung gemacht worden, weil dann viele Leute einfach geschaut haben, dass sie früh ins Stadion gehen. Aber das große Thema, was ich wirklich hatte, war, dass da Para-Hockey gespielt wurde und die Nationalmannschaft auf dem Eis war. Ja, aber es irgendwie keiner dir was erklärt hat, wer da gerade spielt, wie gut die sind, wie schlecht, was auch immer, dass einfach der Sport dir näher gebracht wird. Oder auch beim Legendenspiel, dass da mehr so die Legenden im Vordergrund stehen. Das fand ich alles so ein bisschen schade. Das war so, man hat den Sport da zugunsten der Unterhaltung des Publikums und der Show, ich will nicht sagen geopfert, aber so nach hinten geschoben. Aber wenn man ein Rahmenprogramm bietet, dann sollte man das auch in Zukunft bitte anders gestalten, als man es da gestaltet hat. Das hat mir einfach nicht gefallen.
Da wird man sich sicherlich bei der DEL den ein oder anderen Gedanken drüber machen. Was auf jeden Fall auch klar ist, dass die nächsten DEL Winter Games dann wieder in einem Fußballstadion ausgetragen werden. Darüber spricht auch Gernot Trippke, weil man da eben gerade die Masse an Leuten unterkriegt, ohne jetzt groß Neubauten vornehmen zu müssen und große logistische Kosten zu haben. Aber erstmal Gernot Trippke zu den Aussichten des nächsten Winter Games.
Wir werden wie immer dann letztlich Ende diesen Jahres die Ausschreibung wieder machen für das Winter Game 2021. Dann schauen wir mal, so ein bisschen hatten wir Probleme mit den Stadionsituationen, dass viele Fußballstadien Hybridrasen haben und Fußballstadien machen halt am meisten Sinn wirtschaftlich, weil nicht viel Aufbaukosten und so sind und man relativ hohe oder große Zuschauermengen da kriegen kann. Das hat sich auch in der Bundesliga so ein bisschen gelegt, also da geht der Trend auch wieder so ein bisschen weg von. Und dann schauen wir mal, wer sich da bewirbt. Also so, glaube ich, jetzt sofort wieder das Derby, glaube ich eher nicht, aber da gibt es auch schon noch so ein paar andere schöne Derbys, die wir hätten.
Es schränkt aber trotzdem natürlich die teilnehmenden Vereine irgendwo schon ein. Es kann nicht jeder Verein sich dann letztlich für ein Wintergame bewerben, weil ein großes Fußballstadion nicht an allen Standorten letztlich gegeben ist oder auch in der Nähe nicht unbedingt zu finden ist.
Nein, es schränkt zum einen ein und zum anderen brauchst du eine Menge an Organisationskraft und Manpower, um das Ganze auf die Beine zu stellen. Wenn man sieht, wie viele Leute gestern auf den Beinen waren, die irgendwie alle so ein Hoodie anhatten, High Crew, dann sieht man, was dazu notwendig ist, um das auf die Beine zu stellen. Also ohne jetzt Vereinen zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, so ein Verein wie Straubing, der ja nun eher mit kleineren Strukturen arbeitet, die das sehr, sehr gut machen, aber ich glaube, die würde das komplett lahmlegen einfach für einen längeren Zeitraum, weil die Geschäftsstelle dann wirklich nur damit beschäftigt ist. Und du trotzdem finanzielles Risiko hast, dass du zumindest mit einer schwarzen Null rausgehst. Das ist immer da und das kann nicht jeder Verein der DL tragen, das ist vollkommen klar. Gernot Trippke sprach dann zum Beispiel auch von einem Verein wie Augsburg, die ja auch ein Fußballstadion nebendran haben, Bremerhaven mit Werder Bremen, wobei die jetzt wohl Hybridrasen hätten. Also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, an die zu denken ist. Was klar ist, ist, wenn ein Fußballstadion in die Planung mit reinzieht, ist das einfach der Riesenvorteil. Du hast eine Infrastruktur, auf die du aufbauen kannst. Also um ein Beispiel zu geben, die Haie konnten bei der Presseakkreditierung auf das Akkreditierungsportal des 1. FC Köln zurückgreifen. Also du musst das Rad nicht neu erfinden. Du hast eine bestehende Struktur, was Kartensystem angeht, du hast eine bestehende Struktur, was Business angeht, was TV angeht, du musst nicht, also wenn du alles komplett aus dem Boden stampfen müsstest, die komplette Infrastruktur für so ein Spiel, das ist finanziell nicht zu leisten und das ist auch von dem, was an Aufwand dahinter stecken müsste, nicht zu leisten. Soll heißen, man wird auch bei zukünftigen Wintergames auf bestehende Strukturen, die da sind, zurückgreifen, das ist vollkommen klar.
Also ein Eishockeyspiel zum Beispiel in einer Stadt auf einem großen Marktplatz auszutragen, das wird es dann nicht geben, zumal ja auch so große Marktplätze unter Umständen noch gar nicht vorhanden sind.
Wollte gerade sagen, ein Marktplatz, wo man dann noch irgendwie Tribünen aufbauen kann, wo 30.000 bis 40.000 Leute draufpassen, wird schwierig zu finden. Also da glaube ich nicht dran, zumal die Kosten auch so schon enorm hoch sind. Daniel Hopp meinte damals vor 2 Jahren beim Wintergame durch den Verkauf von Merchandise und allem, der sehr, sehr gut war beim Wintergame Mannheim gegen Schwenning, wären sie damals wohl mit einem kleinen Plus rausgegangen und das zeigt schon dann so die Größe, über die man da redet und die mussten kein Stadion bauen, weil in Sinsheim ja nun mal eine Bundesliga-Arena steht, auf die man zurückgreifen konnte. Eine Infrastruktur ist da auch da, die nicht neu gebaut werden muss. Wenn man die Kosten noch mit reinrechnet, ist es illusorisch, dass das zu finanzieren ist.
Du bist bei allen Geschichten als Verein natürlich dann abhängig davon, dass es vernünftig organisiert wird. Bei einer Bedingung, die für so ein Wintergame natürlich bei so einer Freiluftveranstaltung ganz besonders wichtig ist, essentiell, das sind die, ja, da kannst du gar nicht viel machen, das sind nämlich die Wetterbedingungen. Und da hat Gernot Trippke dann in Sachen Köln auch nochmal was zugesagt.
Wir haben natürlich die letzten Tage immer alle geguckt, irgendwie Wettervorhersage von 0 mm zu 5 mm. War dann aber schon relativ entspannt, als wir gesehen haben, dass es dann eigentlich nur noch nieselt. Dann war das okay. Natürlich, wenn es richtig geschüttet hätte und Pfützen sind, das wäre schwer gewesen. Wir hatten einen Notfallplan mit öfter Eis machen oder in den Powerbreaks die Zamboni rauskommen lassen und so, aber zum Glück brauchten wir da nicht ins Register greifen.
So konnte dann also das Eishockeyspiel unter regulären Bedingungen auch ausgetragen werden können. Fabio Vohl, der hatte auch gesagt, das Eis war sogar besser als in manchen DEL-Stadien.
Das hörte man von einigen Spielern, weil normalerweise ist das Eis, die Qualität des Eises immer so die große Sorge bei einem DEL-Spiel. Dazu noch die Anekdote, dass es gestern vor dem zweiten Drittel, nachdem die Eismaschinen runter waren, irgendwie Konfettiregen gab in der Kölner, also wurden irgendwie Konfettiraketen hochgeschossen in der Kölner Kurve und die Zambonis nochmal rauskommen mussten, um das Eis nochmal frisch zu machen. Sollte man in Zukunft vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man sowas macht, wenn die Eismaschinen noch draußen sind und nicht dann, wenn sie nochmal raus müssen. Aber die Qualität des Eises war sehr, sehr gut. Also sagten alle Spieler, viel, viel besser als erwartet. Das ist nochmal immer wirklich das große Thema bei einem Outdoor-Game. War überhaupt kein Thema gestern in Köln.
Also das war kein Thema. Mal gucken, ob es dann in den nächsten DEL Winter Games ein Thema wird. Alle zwei Jahre also traditionell jetzt diese Freiluftveranstaltung vorgesehen von den Organisatoren der DEL, um den Eishockeysport populärer zu machen. Das war das DEL Winter Game mit dem Sieg der DEG in der Overtime gegen die Kölner Haie, das Winter Game 2019. Ich sage vielen Dank an unseren Reporter vor Ort, an Sven Metzger von Eiszeit FM.
Danke, Malte.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de.